Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Ja, guten Abend. Dann komm ich doch glatt mal runter. Guten Abend. Oh, ist ja schon gut gefüllt hier. Wundervoll. Wen haben wir denn da? Ja, alle haben die Einladung bekommen und sind einfach spontan sofort angereist. Sehr schön.
Und schön, dass auch Sie spontan oder geplant unser Fazit eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. Immer wieder gibt es Kritik am Berliner Humboldt-Forum, obwohl die Angebote ja eigentlich gut angenommen werden. Eine neue Initiative fordert jetzt Änderungen an der Fassade. Stichwort Kunst am Bau, unser erstes Thema. Dann nehmen wir Sie mit auf die Art Basel, die noch immer wichtigste Kunstmesse der Welt. Wir sind bei der neuesten Inszenierung von Andreas Kriegenburg in Magdeburg. Wir hören, wie Berlin sein Hochschulgesetz verschärft und warum die Stiftung Preußischer Kulturbesitz wertvolle Objekte aus Apulien an Italien zurückgibt. Die Diskussionen um das Berliner Humboldt-Forum, die reißen nicht ab. Einmal mehr geht's aktuell um die Kritik am Wiederaufbau der früheren Stadtschlossfassade. Die sogenannte Initiative Schlossaneignung fordert jetzt, die Fassade künstlerisch aufzubrechen. Die Geschichte des Gebäudes soll sichtbar gemacht werden. Wie das aussehen könnte und warum die KritikerInnen nicht müde werden, sich mit dem Schloss auseinanderzusetzen, darüber wurde heute Abend diskutiert. Unter anderem mit Anlin No, Chefredakteur der Architekturzeitschrift Arch Plus und Vizepräsident der Akademie der Künste. Er ist neben dem Architekten Philipp Oswald einer der Hauptinitiatoren dieses Ideenaufrufs für die Umgestaltung des Humboldt-Forums. Guten Abend, Herr No.
Guten Abend.
Das Humboldt-Forum ist ja nun schon eine ganze Weile in Betrieb und scheint sich durchaus großer Beliebtheit zu erfreuen. Warum starten Sie dennoch diesen Aufruf jetzt? Ist das nicht viel zu spät?
Nein, um Ihre Frage beantworten zu können, müssen wir erst einmal klären, welche Funktion Architektur gesellschaftlich gesehen hat, außer der Schutzfunktion. Und ich bin, wie Sie erwähnt haben, Chefredakteur einer Zeitschrift, die sich seit jeher mit Architektur und Stadt aus einer gesellschaftlichen Perspektive befasst. Ich vertrete daher die Meinung, dass es bei architektonischen und städtebaulichen Fragen um mehr geht als um Geschmacksfragen, dass wir in Architektur und Stadt gesellschaftliche Verhältnisse materialisiert sehen. Und deswegen müssen wir uns immer wieder fragen, was das Schloss, das rekonstruierte Schloss uns eigentlich sagen will. Mhm. Was es uns quasi auch auf der sinnlichen Ebene mitteilen will. Und wir sind der Meinung, dass Architektur immer auch identitätspolitische Konstruktionen sind. Sie wirken auf uns ein und greifen so buchstäblich nach uns im öffentlichen Raum. Wir können uns dem nicht entziehen.
Geht es denn nur darum, die idealisierende Preußendarstellung aufzubrechen? Oder welche anderen Perspektiven werden durch diese historisierende Schlossfassade verstellt?
Ja, die Debatte ist ja nicht neu, sondern die Fragen, die sich mit dem Schloss verbinden, hängen auch mit Fragen des Kolonialismus, des Militarismus zusammen. Sie sind aber auch eine Art von Verdrängung der deutschen Geschichte. Wir wissen alle, dass das Schloss nur wieder gebaut werden konnte, nachdem der Palast der Republik abgerissen wurde. Das heißt, hier treten sehr viele Schichten der deutschen Geschichte zutage, die weggeräumt wurden, die buchstäblich hinter der neuen Fassade nun versteckt wurden. Und das ist das, was man psychoanalytisch vielleicht eine Deckerinnerung nennen kann, die etwas verdrängt, eine Erinnerung, die etwas verdrängt. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wir heute, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des Rechtsrucks in der Gesellschaft, die ja nicht von ungefähr kommt, sondern die ist ja muss ja gesellschaftlich vorbereitet werden, im vorpolitischen Raum, auch mit Hilfe der Architektur. Es sitzt ein Herr Jongen im Stiftungsrat des Humboldt-Forums, einer der Ideologen der AfD, und wirkt damit auch im Grunde genommen auf die Leitlinien dieses Hauses ein. Und wir sind der Meinung, dass mit dem Wiederaufbau des Schlosses der Diskurs im Grunde genommen verschoben wurde. Und daher lohnt es sich immer, wieder darüber zu sprechen. Wir haben das auch heute Abend gesehen, dass sehr viele gekommen sind, die Debatte wahnsinnig lebendig war.
Aber wie kann man jetzt in so einen Bau überhaupt noch nachträglich architektonisch eingreifen? Also wie weit wollen Sie da gehen? In welche Richtung gehen Ihre Ideen? Vor allem in Richtung Kunst am Bau?
Nicht nur. Also wir haben, um das zu verdeutlichen, eine Petition beim Bundestag eingereicht, der dazu auffordert, dass der Bund als Eigentümer und Betreiber im Grunde genommen dieses Baus sich nochmal mit der Geschichte des Ortes auseinandersetzt und einen Realisierungswettbewerb ausschreiben möge, in dem mit Hilfe künstlerischer Intervention solche Spuren, würde ich mal sagen, der Geschichte sichtbar gemacht werden sollen. Und das kann einerseits mit künstlerischen Interventionen erfolgen. Wir haben einige sehr bekannte Künstlerinnen und Künstler, die sich bereits erklärt haben, wie Karin Sander und andere. Aber dieser Wettbewerb, Ideenaufruf eher gesagt, ist offen für alle. Und die Idee ist, dass wir darüber wieder einen gesellschaftlichen Diskurs über das, was wir eigentlich als Gesellschaft wollen, anstoßen und dass wir darüber auch zu neuen Bildern vielleicht kommen, die aus diesem identitären Diskurs herausführen.
Geht es Ihnen nur um die Architektur und das Außen? Weil
Nein.
Im Humboldt-Forum wird Richtig. Doch das, was Sie einfordern, durchaus versucht.
Es wird versucht, aber die Strukturen sind nicht dazu ausgelegt, dass es kritisch erfolgen kann. Also wir haben ja gesehen, dass durch Aufdeckung von nicht nur rechtslastigen, sondern auch rechtsradikalen Spendern, die an diesem Wiederaufbau sich beteiligt haben, dass trotz solcher Aufdeckungen es sehr lange gedauert hat, bis das Humboldt-Forum sich davon distanziert hat. Und die Zusammenarbeit mit dem sehr problematischen Verein immer noch existiert. Und wir hatten heute Abend zwei Bundestagsabgeordnete auch in der Diskussion, die im Stiftungsrat sitzen. Und hier wollen wir einerseits über die Governance dieser Struktur, dieser öffentlichen Einrichtung sprechen. Arbeiten sind auch erwünscht, die sich mit der Programmatik dieses Hauses auseinandersetzen. Aber wir sind der Meinung, dass eine öffentliche Einrichtung mit diesem Ausdruck auch in Frage gestellt werden muss, architektonisch in Frage gestellt werden muss, um die gesellschaftlichen Verhältnisse von heute wiederzuspiegeln.
Haben Sie heute Abend schon eine erste konkrete Idee vorgestellt?
Nein, das ist ja ein offener Ideenaufruf. Und es haben aber Leute sich zu Wort gemeldet, die sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Die einen haben gesagt, dieser Ort, der total verwüstet ist im Sinne von total zugepflastert, dass er entsiegelt werden muss, um aus ökologischer Sicht im Grunde genommen eine Art von Mikroklima zu schaffen, die überhaupt einen Aufenthalt dort ermöglicht, bis hin zu Leuten, die eben an die Fassade gehen wollen. Und unsere Vorstellung ist, dass wir mit diesem Aufruf den Diskursraum wieder öffnen und am 10.10. wird im NGBK eine Vorstellung der Ergebnisse erfolgen und damit das alles auch, sagen wir mal, künstlerisch von der Qualität her den Ansprüchen standhält, haben wir drei sehr bekannte Persönlichkeiten eingeladen, eben nicht, dass wir als die Initiatoren darüber befinden, welche Arbeiten schlecht oder gut sind, sondern die sehr bekannte Kuratorin Julia Krosse, die sich auch mit dekolonialen Fragen stark auseinandersetzt, die Künstlerin Hito Steyer wird Teil des Auswahlgremiums sein, aber auch eine erfahrene Kuratorin wie Annette Mechtel, die NGBK leitet.
Große Namen also. Im Herbst sollen weitere Ideen für die Umgestaltung des Humboldt-Forums vorgestellt werden in der neuen Gesellschaft für bildende Kunst in Berlin. Initiator ist die Initiative Schlossaneignung und für die hat Ann-Lin No, Chefredakteur des Magazins von Arch Plus, mit uns gesprochen. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke für die Einladung.
Die Art Basel ist noch immer die bedeutendste Kunstmesse der Welt. Alles, was in der Kunstwelt Rang und Namen hat, trifft sich im Frühsommer in Basel, um Geschäfte zu machen und neue Künstlerinnen und Künstler zu entdecken. Alle Galerien, die eingeladen sind, halten ihre besten Kunstwerke für den Verkauf auf der Messe parat. Es ist die erste Art Basel unter der neuen Direktorin Maike Kruse. Die hat in Berlin das inzwischen sehr erfolgreiche Gallery Weekend gegründet und 9 Jahre lang geleitet.
Die Art Basel in Basel ist immer noch die Muttermesse, das ist unser Zentrum. Es gibt keine andere Messe, die so breit aufgestellt ist. Also wir haben 285 Galerien aus 40 Ländern, 60% sind europäisch. Wir haben auch nur hier so einen breiten, modernen Sektor und auch so eine ambitionierte, komplexe Ausstellung wie Unlimited. Was das Angebot angeht, ist die Art Basel in Basel immer noch unschlagbar.
Die Art Basel bezeichnet sich auch gern selbstbewusst als Weltmuseum auf Zeit. Seit heute ist die Messe für das Publikum geöffnet und unsere Kollegin Claudia Wheeler ist vor Ort. Hallo, guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend nach Berlin.
Die Art Basel hat ja inzwischen 3 Ableger in Miami, Hongkong und seit 2 Jahren auch in Paris. Ist Basel trotzdem noch the place to be?
Ja, also auf jeden Fall. Es gab zwar die Befürchtung, dass eine Stadt wie Paris, Basel vielleicht den Rang ablaufen könnte. Und ich habe darüber auch mit vielen Galeristen gesprochen, die mir aber alle gesagt haben, dass Basel einfach immer noch die Champions League unter den Messen ist. Also ein fester Termin im Kalender. Hier werden die ganz großen Geschäfte gemacht. Hier werden neue Kontakte geknüpft. Und wer immer es sich leisten kann, der bewirbt sich hier um eine Teilnahme.
Wir haben es gehört, 285 Galerien aus 40 Ländern. Es reisen die wichtigsten Sammler, Kuratorinnen und Museumsleute an. Ja, wie ist das Angebot diesmal? Stichwort Museum auf Zeit.
Also das Angebot ist wirklich erstklassig, ohne Frage. Die Galerien zeigen hier fast durchweg Museumsikonen, also Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Manet, Rosemarie Trockel. Also ich könnte jetzt wirklich weiterhin Name-Dropping betreiben. Und dementsprechend ist auch das Preissegment, also gleich am ersten offiziellen Messetag, das ist hier immer der Dienstag, da wurden Millionen umgesetzt. Die Galerie Zwirner, die hat ein Bild von John Mitchell für 20 Millionen Dollar verkauft. Meines Wissens bisher das teuerste Werk hier auf der Messe. Dann ein abstraktes Gemälde von Gerd Richter hat für 6 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt und eines dieser berühmten gepunkteten Kürbisse von Yayoi Kusama wurde für 5 Millionen Dollar verkauft. Also alleine an diesen Beispielen sieht man schon, dass die Galerien hier wirklich ihre besten und teuersten Künstler mitbringen und auch ganz bewusst auf Eyecatcher setzen. Also es gibt, glaube ich, keine Galerie, die nicht mindestens eine große Skulptur oder ein poppiges Bild dabei hat, um erstmal die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also das ist wirklich ein richtiges Feuerwerk.
Große Namen, hohe Preise. Wie sieht's mit politischer Kunst aus in diesem Jahr? Hat die Art Basel dafür überhaupt Raum?
Also auf der Art Basel geht's natürlich ganz klar ums Verkaufen. Die Galerien müssen hier fast ihren Jahresumsatz einspielen und da bleibt natürlich wenig Raum für Experimente. Aber es gibt politische Arbeiten und die findet man auf der Sektion Unlimited. Das ist der Ort für die riesigen Formate, die in keine Messekoje passen. Und da kommt man rein in so eine riesige Halle und läuft auf eine große Installation zum Beispiel von Mario Ceroli zu. Der hat so einen Wald aus 4 Meter hohen Fahnen installiert. Peace nennt sich diese Arbeit. Aber die Fahnen stehen so eng beieinander, dass für den Frieden eigentlich überhaupt gar kein Platz zu sein scheint. Ja, und diese Arbeit ist von 1968 und bekommt heute leider nochmal eine ganz brisante Aktualität. Und hinter dieser Installation steht so eine kleine Hütte von Alex da Cortes, die in gelben Neonflammen zu brennen scheint. Also auch das Gemütliche, das Private, das scheint hier alles andere als friedlich zu sein. Und eine ganz besonders beeindruckende Arbeit ist eine 20 Meter große Arbeit von Chrisia Musasi aus Simbabwe, die aus BH-Trägern und Strumpfbändern von Sexarbeiterinnen gemacht ist. Aber das absolute Highlight auf der Unlimited ist wirklich das riesige 50 Meter lange Wandgemälde von Keith Haring, das einmal in Manhattan im öffentlichen Raum hing. Und da sieht man eben noch, wie die Leute sich dort auf diesem Graffiti im öffentlichen Raum verewigt haben. Also das Kunstwerk, das hier auf der Messe weiterlebt.
Nun gibt es ja auf der Art Basel nicht nur die etablierten Galerien und extrem teure Werke. Handwerke, sondern man will auch den Galerien-Nachwuchs fördern. Das ist ein fester Bestandteil der Messe und wurde von der neuen Direktorin Maike Kruse auch so angekündigt. Wie wird das eingelöst?
Also es gibt die Liste, das ist die Entdeckermesse für zeitgenössische Kunst, könnte man sagen. Die findet leider ein bisschen versteckt hinter dem Messegelände statt. Und da stellen vor allen Dingen junge Galerien aus in kleinen Kojen mit günstigen Mieten. Und von diesen Galerien wird erwartet, dass sie wirklich Positionen zeigen, die eben noch nicht etabliert sind. Also hier sollen wirklich Künstlerinnen und Künstler entdeckt werden. Und viele Sammler kommen auch ganz explizit auf die Liste, um zu gucken, ja, was denn gerade die neuesten Entwicklungen und Trends sind. Und darüber habe ich mich mit Hannes Schmidt von der Galerie mit dem lustigen Namen Schiefe Zähne unterhalten, der zum zweiten Mal bei der Liste mit dabei ist. Und der hat mir gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, auf der Liste den richtigen Ton zu treffen, weil das Risiko einfach unglaublich hoch ist.
Wenn von den Galerien gefordert wird, dass sie sozusagen interessante Positionen zeigen, müsste vielleicht auch, weil das häufig bedingt, dass es irgendwie auch finanziell risikoreicher ist, müsste man eigentlich gucken, dass die Standpreise niedrig sind, weil erst dann gibt es quasi die Möglichkeiten, experimentellere Arbeiten zu zeigen oder eben auch Positionen, die quasi nicht schon abgesichert im Kunstmarkt Geld bringen.
Also die Arbeiten, die auf der Liste verkauft werden, die bewegen sich so ja zwischen 3.000 und maximal 25.000 Euro. Also kein Vergleich über die Preise, über die wir vorhin gesprochen haben. Aber das Risiko für die kleinen Galerien müsste in der Tat deutlich minimiert werden, damit die auch freier und risikoreicher handeln können. Also es braucht wirklich ein ganz neues Fördermodell, um den Nachwuchs auch dauerhaft auf der Messe zu stärken. Und ich denke mal, das wird eines der wichtigen Themen für Maike Kruse sein in Zukunft.
Traditionell gehört zur Art Basel auch ein Kunstparcours in der Stadt. Man möchte die Messe mit der Stadt verzahnen, in die Stadt reingehen, also Kunst im öffentlichen Raum zeigen. Wo verläuft denn dieser Parcours in diesem Jahr?
Also in diesem Jahr verläuft der Parcours von der Clara-Straße aus. Also diese Clara-Straße geht direkt vom Messegelände runter über den Rhein in die Altstadt und ist so ein ziemlich, ja, ich würde mal sagen, abgerocktes Viertel. Also da gibt es überwiegend Billigläden und Imbissbuden, also kein Ort, wo man sich gerne aufhält. Und bisher hat der Kunstparcours immer in irgendeinem schicken Basler Viertel stattgefunden. Und nun hat man sich eben diesen ziemlich heruntergekommenen Ort ausgesucht und 22 Läden werden dort mit Kunst bespielt. Und die Idee, die klingt ja auch erstmal ganz charmant, dass man diesem ganzen ja, Hochglanz der Messe was entgegensetzt und die ganze Veranstaltung vielleicht ein bisschen erdet. Und ich habe darüber auch mit Stefanie Hessler gesprochen, die den Kunstparcours in diesem Jahr kuratiert hat.
Es geht wirklich darum, dass es ein Angebot an die Stadt ist, in Dialog zu treten. Und der Parcours findet an ganz ungewöhnlichen Orten statt, also in leerstehenden Geschäften, in einer Autorampe, die unter das Kongresszentrum führt. An vielen von diesen Orten ist Kunst normalerweise nicht zu sehen. Und mich interessiert dieses Überraschungselement natürlich sehr. Ich denke, das ist auch schön, dass es eben diesen Treffpunkt gibt und diesen Anlaufpunkt, wo wirklich diese zwei Welten noch enger zusammenkommen.
Ja, und genau da liegt meiner Meinung nach das Problem, weil diese zwei Welten doch einfach zu unterschiedlich sind. Also die krachen da wirklich aufeinander. Man kommt von diesen überwältigenden Kunstwerken, von der Hochglanzmesse auf diese wirklich heruntergekommene Clara-Straße. Das funktioniert leider nicht, weil eben auch die Kunst, die gezeigt wird, nicht besonders stark ist. Und dieses Konzept, kunstferne Orte zu bespielen, das kennen wir ja aus Berlin. Und ich habe gedacht, da hat Maike Kruse wahrscheinlich das Konzept, was sie in Berlin etabliert hat, hier nach Basel mitgebracht. Aber Basel ist eben nicht Berlin. Also in Berlin funktioniert das, weil die Stadt immer noch von diesem ja, alternativen Mythos lebt. Und hier in Basel ist der Funke nicht übergesprungen. Es gab gestern so eine lange Kunstnacht auf der Clara-Straße und die meisten Leute sind doch ziemlich ratlos zurückgeblieben.
Fazit Kunstkritikerin Claudia Wheeler hat uns mitgenommen, auf die Art Basel, die international wichtigste Kunstmesse, noch bis Sonntag zu erleben. Dankeschön.
Gerne, tschüss.
Der Theater- und Opernregisseur Andreas Kriegenburg hat seinen Berufsweg in der Tischlerei der städtischen Bühnen in Magdeburg begonnen, der Stadt, in der er vor 60 Jahren geboren wurde. Nach dem Mauerfall hat er als Regisseur neben Frank Castorf die Volksbühne in Berlin geprägt. Es folgten viele weitere Engagements in Hannover und Wien, Hamburg und Berlin. Einladungen zum Theatertreffen, der Nestroy-Theaterpreis und der Deutsche Theaterpreis, der Faust und. Jetzt kehrt Andreas Kriegenburg zurück nach Magdeburg mit Shakespeares Tragödie Timon von Athen. Darin geht es um die Rache des reichen und großzügigen Timon an seinen undankbaren Freunden.
Sag Alkibiades von Timon,
ja.
Es ist ihm gleich.
Haut ihr jedoch Athen klein.
Ja. Packt alte, würdige Männer bei den Bergen. Setzt unsere keusche Jugend der Befleckung dieses
hirnverbrannten Tieres, hirnverbrannten Krieges aus. Ja. So sag ihm von Timon und berichtet ihm, Timon tät es leid für die Alten wie die Jungen, ja, dass er nicht anders kann, ja, als ihm zu sagen, ja, es ist mir völlig gleich und bringt ihn das zum Äußersten. Dann nehmt es hin!
Timon von Athen, dieser reiche und angesehene Athener Bürger Athens, stürzt ab. Keiner, den er einst unterstützt hat, ist bereit, sich zu revanchieren. Es folgt die Abrechnung. Von Hass und Rachsucht getrieben, bietet Timon sein Reichtum all denen an, die dazu beitragen, Athen zu vernichten. Soweit Shakespeare in der XS-Zusammenfassung. Michael Lagus kommt in Magdeburg direkt aus der Premiere. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Was interessiert den Regisseur Andreas Kriegenburg an diesem ja nicht ganz so bekannten Shakespeare-Stoff?
Ich glaube, das zentrale Motiv, das Kriegenburg interessiert und was einen an diesem Stück generell interessieren sollte als Shakespeare-Freund, ist die Fallhöhe. Zwischen dem ersten Teil, das ist tatsächlich so eine Art Fest, wo der Timon, der reiche Mann, alle an die Brust drückt, jedem hilft, jedem spendet, jedem Kunstabkauf zum Beispiel und dabei das eigene Vermögen final vernichtet. Das wird ihm kurz vor Pause mitgeteilt und er hofft, die alten Freunde könnten ihm irgendwie helfen, haben sie ja schon gesagt, tun sie aber nicht. Und dann beginnt tatsächlich dieser zweite Teil, der im Vergleich zum ersten, der sehr heiter, freundlich und sozusagen kommunikativ ist, im zweiten Teil stürzt dieser Abend wirklich in die Finsternis. Ein Rachetraum des Timon, der sich gegen die eigene Stadt, also gegen Athen richtet und der den Feldherrn Alkibiades, der tauchte ja auch gerade auf in dem Ton, dazu benutzt, um sozusagen den Kampf gegen Athen zu führen. Das ist das Zentrale, dieser Absturz zwischen den Stimmungen und das Zentrale ist, glaube ich, auch die Unvereinbarkeit von Kapital und Moral. Denn das ist ein sehr wohlwollender, ein sehr mäzenatischer Kapitalist, der aber sozusagen an seinem moralischen Irrweg zu glauben, dass man ihm helfen würde, im Gegenteil, scheitern muss.
Muss mir mal kurz vorstellen, wo Sie stehen. Das klingt so wahnsinnig hallig, wie ein Parkhaus.
Nee, das ist der Besprechungsraum im Theater in Magdeburg. Okay. Das war das, was sozusagen der Bühne am nächsten war. Und auch Netz hat. Also müssen wir durch.
Okay, kommen wir zurück zur Inszenierung von Andreas Kriegenburg. Wo, in was für einer Zeit siedelt er das denn an? Was erzählen Bühne und Kostüme?
Es gibt gar keine Zeit, die man genauer benennen könnte. Es ist vielleicht alles ein bisschen länger her. Diese erste Partystimmung ist ausgestattet. Kriegenburg ist sein eigener Bühnenbildner mit Ausstattungsstücken für eine Party, die etwas, ja, vielleicht im vorigen Jahrhundert stattgefunden hat, aber das ist nicht das Thema und es wird auch nie zum Thema, dass es sich dabei eventuell um alte oder neue oder zukünftige Geschichte handeln könnte, sondern es geht tatsächlich im Kern um diese Auseinandersetzung, um die Frage, wie viel Moral, wie viel Wohltätigkeit kann man durch den eigenen Reichtum hindurch retten, wenn man ihn ausgibt und wenn man danach keinen mehr hat. Es gibt einen Philosophen Apemantus, ein sehr zynischer, ein sehr finsterer, zukunftsunfroher Philosoph, der ihm unentwegt den Spiegel vorhält und so eine Art, ja, ein Vorläufer vom Menschenfeind von Molière ist und tatsächlich immer nur den schrecklichen, unmoralischen, unzuverlässigen Menschen sieht. Und dem glaubt dieser Timon eben einfach nicht. Das ist ein Fehler. Und es gibt außerdem noch eine Haushälterin, im Original ist es ein Haushälter, also ein Mann, hier eine Frau, die sozusagen sein Management übernimmt, die darauf achtet, dass das Geld dann irgendwann wieder verwendet wird und die zu ihm zur Seite steht, wenn er im zweiten Teil wirklich völlig in der Einsamkeit verkommt.
Man sucht natürlich nach Parallelen in der Gegenwart. Ich weiß nicht, drängen sich da Figuren wie Donald Trump auf oder wie geht Andreas Kriegenburg damit um?
Naja, also mir wäre von Trump nicht sehr bekannt, dass er ein außerordentlich großzügiger Mensch sei. Der
innerhalb der eigenen Familie schon.
Ja, das ist aber auch ein kapitalistisches Prinzip, glaube ich, in dem Fall. Nein, es gibt keine aktuelle Parallele in diesem Stück. Die habe ich auch, glaube ich, noch nie, ich habe das Stück, glaube ich, zweimal gesehen, hinein inszeniert gesehen, Frank-Patrick Steckel hat die Inszenierung, hat die Übersetzung gemacht und vor 40 Jahren nochmal inszeniert. Frank-Patrick Steckel, der in diesem Frühjahr gestorben ist, eine unglaublich taffe, klare, harte, auch verletzende und schmerzhafte Übersetzung, die Kriegenburg ein bisschen kontert mit sehr viel, ja, soll man sagen, Ironie, Vergnüglichkeit. Also Kriegenburg hat immer auch große Vorlieben für schöne Clownsnummern gehabt, die gibt es auch an diesem Abend. Mhm. Aber vor allen Dingen ist es sozusagen das Drama des Menschen, der gut sein will und dazu auch die Mittel hat, den die Gesellschaft, in der er lebt, aber nun mal nicht gut sein lässt und ihn fallen lässt und er rächt sich auf finsterste Weise.
Kurz noch bitte, wie hat Sie das Ensemble überzeugt?
Sehr. Rainer Frank spielt den Timon, gehört glaube ich nicht fest zum Ensemble, den kenne ich aus Jena und Hannover, da war er lange engagiert. Bettina Schneider ist fest im Ensemble, das ist diese Haushälterin, eine der tollsten Schauspielerinnen überhaupt, die ich kenne im deutschsprachigen Theater. Das Ensemble ist sehr, sehr konzentriert, macht Kriegenburgs Weg zwischen Komödie und Finsternis sehr intelligent und sehr konzentriert mit und kann einfach nur sagen, dass Andreas Kriegenburg mal wieder nach Magdeburg gekommen ist, sollte nicht das erste und auch nicht das letzte Mal bleiben.
Also Andreas Kriegenburg inszeniert Shakespeares Timon von Athen am Theater Magdeburg. Das wird nochmal am Samstag gespielt und dann nach der Sommerpause Ende September wieder aufgenommen. Die erste Kritik im deutschen Feuilleton gab es bei Fazit von Michael Lages. Klang heute ein bisschen wie durch ein Megafon.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Daniel Marschke.
Die wohl berühmteste Münchner Disco, das P1, bekommt eine eigene Ausstellung. Unter dem Titel Glamour und Geschichte werden dort die vergangenen 40 Jahre des Clubs erzählt, in Verbindung mit dem Haus der Kunst. Das Publikum ist eingeladen, mit persönlichen Geschichten mitzumachen. So schrieb Klaus Gunschmann, langjähriger Türsteher des Clubs, wenn im P1 ein junger Mann auf der Tanzfläche ausflippte und man dachte, der sieht aus wie Mick Jagger, dann war es Mick Jagger. Seit seiner Neueröffnung 1984 ist das P1 eine feste Größe in der deutschen Clublandschaft. Samuel Koch wechselt an die Münchner Kammerspiele und will dort nicht nur als Schauspieler arbeiten. Er werde erste Regieerfahrungen sammeln, kündigte der 36-Jährige bei der Spielzeit-Pressekonferenz der Kammerspiele an. Vor 13 Jahren hatte Koch bundesweite Bekanntheit erlangt, als er sich in der ZDF-Sendung Wetten, dass bei einer Wette so schwer verletzte, dass er seitdem im Rollstuhl sitzt. 2 Monate vor dem Unfall hatte er ein Schauspielstudium begonnen. Gut 3 Jahre danach bestand er seine Prüfung. Nun wechselt Koch vom Nationaltheater Mannheim an die Münchner Maximilianstraße. Konkrete Regiepläne gebe es aber noch keine, sagten Koch und Intendantin Barbara Mundel. Er halte es mit Schiller. Komödie sei demnach die Überwindung der Tragödie. Darum könne er sich auch vorstellen, eine Komödie zu inszenieren. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen den Musiker Xavier Naidu Anklage wegen Volksverhetzung erhoben. Das bestätigt Naidus Rechtsanwälte der Deutschen Presseagentur. Die Anklagebehörde wirft ihm vor, im Jahr 2021 über Telegram antisemitische und holocaustleugnende Inhalte veröffentlicht zu haben. Von seinen Anwälten hieß es, die Vorwürfe der Volksverhetzung und Holocaustleugnung seien falsch. Naidu sei unschuldig. Bereits im Juli 2023 wurde gegen den Musiker wegen Volksverhetzung in 4 Fällen Anklage erhoben. Über ein Hauptverfahren wurde bisher nicht entschieden. Der Unterhaltungskonzern Disney und der Gouverneur von Florida, DeSantis, haben ihren monatelangen Rechtsstreit beigelegt. Demnach darf der Freizeitpark Disney World weiter wachsen. Für 17 Milliarden Dollar soll unter anderem ein 5. Themenpark entstehen, mit 9 Geschäften, Büros und tausenden Hotelzimmern. Im Gegenzug wird Disney eine Initiative für bezahlbaren Wohnraum auf den Weg bringen. Außerdem muss der Konzern die Hälfte der Aufträge an heimische Firmen vergeben.
Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen zum mutmaßlich antisemitischen Gewaltangriff auf den jüdischen FU-Studenten Lahav Shapira durch einen Kommilitonen im Februar in Berlin. Aber auch unabhängig von diesem Fall hat sich die schwarz-rote Koalition der Hauptstadt jetzt auf eine Verschärfung des Hochschulgesetzes geeinigt. Künftig können Studierende von der Hochschule verwiesen werden, wenn sie der Uni erheblichen Schaden zugefügt haben. Frühestens nach 2 Jahren können sie sich wieder einschreiben und der Campus darf während dieser Zeit nicht mehr betreten werden. Das Ganze gilt jedoch nur, wenn es eine strafrechtliche Verurteilung gegeben hat. Im Studio ist Claudia von Laak aus unserem Landesstudio. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was ist jetzt noch grundsätzlich anders als vorher?
Ja, das Wichtigste ist, Sie hatten es gesagt, Berlin bekommt wieder die Möglichkeit, Studenten, Studentinnen zu exmatrikulieren. Das gab es bislang nicht. Allerdings heißt es, diese Exmatrikulation ist nur das allerletzte Mittel. Und es gibt Vorstufen, also zum Beispiel, dass die Universitäten von ihrem Hausrecht Gebrauch machen können. Da ist es so, dass es bislang 3 Monate möglich war. Das wird auch verschärft. Also das sind künftig bis zu 9 Monate.
Die es nicht betreten werden darf?
Genau, genau. Allerdings braucht es dafür eben keine strafrechtliche Verurteilung. Wenn es allerdings zu dieser Exmatrikulation kommen soll, muss vorher ein Gericht feststellen, die Person, dieser Täter hat das und das begangen, wird verurteilt und dann ist auch eine Exmatrikulation möglich und das ist wirklich neu.
Körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, politische Taten, die als Unterstützung einer terroristischen Vereinigung ausgelegt werden können. Wie weit gefasst ist dieser Grund, ja, der erheblichen Schadenszufügung?
In erster Linie geht es um Gewalttaten, Sie hatten es gesagt, aber auch so etwas wie Vergewaltigung, eine Straftat wie Vergewaltigung, auch Bedrohung mit Gewalt und möglicherweise Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Das sind diese Straftaten, die darunter fallen.
Hochschulpolitik ist ja Ländersache. Wie sieht das denn in den anderen Bundesländern aus?
Ja, das ist interessant und das haben alle mit Erstaunen festgestellt nach dieser schlimmen Straftat im Februar, stellten alle fest, dass Berlin im Grunde das einzige Bundesland war, das diese Möglichkeit der Exmatrikulation nicht hatte. Also alle 15 Bundesländer haben das, Berlin hatte es nicht. Das hat auch einen Grund. Wir hatten ja zuvor eine rot-grün-rote Landesregierung. Die hat auch das Hochschulgesetz novelliert in der letzten Legislaturperiode. Und eben diese Möglichkeit der Exmatrikulation, sprich Ordnungsrecht heißt das, gestrichen, was aber tatsächlich niemand so richtig mitbekommen hatte. Und erst jetzt, als diese Straftat geschah, stellten alle fest, oh, wir haben diese Möglichkeit gar nicht im Gesetz.
Es geht ja im Grunde darum, dass sich Täter und Opfer auch nicht mehr im universitären Rahmen begegnen, wobei der Angriff auf Lahav Shapira ja weit weg von der Uni stattgefunden hat, also an einem ganz anderen Ort. Ist das nicht auch problematisch, Menschen den Zugang zu Bildung zu verweigern, sie von ihrem sozialen Rahmen auszuschließen? Also das Strafrecht ist ja auf Rehabilitation ausgerichtet.
Ja, das ist richtig. Diese Position kann man einnehmen. Und zum Beispiel die Opposition im Abgeordnetenhaus, in erster Linie die Linke, nimmt diese Position auch ein und sagt, Strafrecht ist da falsch. Wir haben eigentlich auch das Hausrecht und das genügt. Andererseits muss man sagen, dieser neue Gesetzentwurf, der stellt halt den Opferschutz ganz oben an. Und wenn man sich vorstellt, eine Vergewaltigung an der Universität, die Studentin, die vergewaltigt worden ist, die will mit Sicherheit ihren Vergewaltiger nicht mehr sehen an der Uni. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich auch wünscht, den künftig nicht mehr zu sehen und dass dieser Vergewaltiger auch bestraft wird und die Uni nicht mehr betritt. Man muss ja einschränkend sagen, diese Exmatrikulation gilt ja nicht auf ewig, sondern 2 Jahre. 2 Jahre danach kann dann die besagte Person sich wieder dort einschreiben an derselben Uni und sie kann natürlich die Uni wechseln. Also das ist ja jederzeit möglich.
Die Hochschulen stehen ja auch wegen der anhaltenden Proteste gegen den Krieg in Gaza unter Druck. Ist die Verschärfung des Hochschulgesetzes jetzt auch dafür so eine Art Absicherung? Also brauchen die Universitäten so ein Werkzeug, um den reibungslosen Lehrbetrieb garantieren zu können?
Also ich glaube, dass die schwarz-rote Koalition glaubt, dass die Unis das brauchen. Ob die Unis das glauben, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Tatsächlich sind die Hochschulen sehr verunsichert momentan. Wir haben ja immer wieder Demonstrationen, wir haben den Versuch der Besetzungen und die Universitäten gehen höchst unterschiedlich damit um. Die Unsicherheit ist sehr groß und die schwarz-rote Landesregierung sagt nun, wir geben euch dieses Werkzeug an die Hand. Einige Unis sagen, wir brauchen das gar nicht, wir haben ja das Hausrecht, wir können das Hausverbot erlassen. Andere sagen, ja, als Drohung scheint uns das ganz sinnvoll zu sein.
Am 20. Juni soll das verschärfte Hochschulgesetz vom Berliner Abgeordnetenhaus abgesegnet werden. Zu lesen ist, das sei jetzt nur noch eine Formsache. Ist das so und ist bis dahin noch mit Protesten zu rechnen?
Also ich gehe davon aus, dass es noch einmal Diskussionen gibt, vielleicht auch Anfang nächster Woche im Wissenschaftsausschuss, dann mit Sicherheit noch mal im Plenum auch. Ich sage das ja, die Opposition ist dagegen, in erster Linie die Linke. Und ich gehe davon aus, dass wir mit Sicherheit noch Demonstrationen sehen werden. In erster Linie sind es ja die pro-palästinensischen Studentengruppen, Studierenden, die auch schon zuvor zu Protesten aufgerufen hatten dagegen. Die sagen, das ist ein politisches Instrument und wir sollen politisch mundtot gemacht werden.
Claudia van Laak, in unserem Haus zuständig für die Berliner Landespolitik über die Hintergründe der Verschärfung des Berliner Hochschulgesetzes. Besten Dank.
Gerne.
Die Medici-Verschwörung unter diesem Titel erschütterte Ende der 1990er Jahre ein Skandal die internationale Museumswelt. Der Kunsthändler Giacomo Medici hatte weltweit Museen mit wertvollen antiken Kunstgegenständen versorgt. Allerdings stammten die aus Raubgrabungen. Besonders betroffen waren das Getty Museum in Los Angeles, das Museum of Fine Arts in Boston und das Metropolitan Museum in New York. Die Spur führte aber auch in einige deutsche Museen, darunter das Alte Museum in Berlin. Jetzt findet dieses Kapitel zumindest in Berlin einen Abschluss. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gab heute in Anwesenheit von Kulturstaatsministerin Claudia Roth und des italienischen Kulturministers Gennaro San Giuliano 25 Objekte aus der antiken Sammlung an Italien zurück. Thomas Fitzel war für Fazit dabei.
Noch für 3 Monate sind sie im Alten Museum zu bewundern. Die apulischen Vasen aus dem 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, wahre Prachtstücke, teilweise aus den Werkstätten bedeutender Vasenmaler aus der damaligen griechischen Kolonie Tarent, dem heutigen Taranto. Rein formal gesehen hätte die Stiftung Preußische Kulturbesitz diese Vasen inzwischen, wie es juristisch heißt, ersessen, denn die Verjährungsfristen sind längst verstrichen.
Auch wenn rechtlich sozusagen keine hundertprozentige Notwendigkeit zur Rückführung besteht, aufgrund der Tatsache, dass wir Dinge aus Raubgrabungen nicht in unseren Sammlungen haben wollen und sehr vieles dafür spricht, dass die Dinge raubgegraben sind, werden wir diese Stücke als freiwillige Restitution an Italien zurückführen.
Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Erworben wurden diese Vasen 1984 für das Westberliner Antikenmuseum in Charlottenburg. Bedingt durch die Teilung Berlins besaß man aber nur weniges mit wirklichem Schauwert, so der heutige Direktor der Antikensammlung Andreas Scholl.
Diese in Anführungszeichen kleine Westberliner Sammlung war natürlich bestrebt, ihre Bestände zu komplettieren. Und der aufwendigste Ankauf war der Erwerb dieser Vasensammlung.
Stolze 3 Millionen D-Mark wurden damals bezahlt, auch wenn es von Anfang an Fragezeichen gab.
Es ist damals von dem antiken Händler, der das anbot, behauptet worden, dass das alles sich auf einem Genfer Dachboden befunden habe, noch in Scherben und erst in den 70ern, frühen 80ern zusammengesetzt worden sei. Man war durchaus nicht so naiv, das einfach so abzukaufen. Diese Geschichte hat also Recherchen angestellt, aber de facto über die Familie Kramer, die das also besessen haben, soll nicht allzu viel herausbekommen. Man hat es gutgläubig erworben.
Aus heutiger Sicht kann man darüber nur den Kopf schütteln. Der Wunsch, besitzen zu wollen, war offenbar größer als alle Zweifel, die bereits der damalige Kustos der Antikensammlung und Archäologe Luca Giuliani angemeldet hatte. Denn man wusste längst, dass der überwiegende Großteil antiker Vasen aus Apulien aus Raubgrabungen stammte. Zudem war es nicht sehr wahrscheinlich, dass mehr als 2 dieser großartigen Kratere, dieser Prunkvasen, sich in einem einzigen Grab befunden haben sollen, wie behauptet wurde. 1995 wurde Giacomo Medici in Genf verhaftet. Verdächtig war er schon lange. In Italien bestand für ihn bereits seit den 70er Jahren daher ein Einreiseverbot. In Berlin trat offiziell nur der Schweizer Händler Christoph Leon auf, sein Strohmann. Man beschlagnahmte bei Giacomo Medici nicht nur hunderte antike Fundstücke, sondern auch tausende Polaroid-Fotos, sein Archiv verkaufter Objekte. Auf 4 Fotos waren die Berliner Vasen abgebildet. Damit lag es eigentlich auf der Hand.
Das hat dann aber natürlich dann immer noch dann etwas länger gedauert, bis dann eben auch sowohl von wissenschaftlicher Seite als auch von Seiten der Behörden, Staatsanwaltschaft und so weiter, dann die Ermittlungen weiter vorangeschritten sind und sich einfach die Erkenntnisse verdichteten, zu sagen, dass also zumindest diese 4 auf den Polaroids abgebildeten wirklich aus einer rezenten Raubgabung stammen müssen.
Martin Maischberger, Kustos der Antikensammlung. Fast 30 Jahre dauerte es, bis offenbar endlich auch der letzte Zweifel ausgeräumt wurde, dass sämtliche angekauften Gegenstände aus zweifelhaftem Besitz stammten. Das Großartige dieser Vasen ist deren Bildprogramm.
Zum Beispiel die Gigantomachie, also dieses uralte Thema des griechischen Mythos, der Kampf der olympischen Götter gegen die Giganten, wie wir ihn im Pergamonaltar in vollendeter Form ganz prominent erkennen. Andere Szenen weisen auf den thebanischen Sagenkreis, andere wiederum auf den Trojanischen Krieg, dann aber auch zum Teil wirklich in Abwandlungen, die bislang in der Vasenmalerei nicht bekannt waren, zum Beispiel eben der Traum des Rhesos, der jetzt hier auf diesem Volutenkartell auf der zweiten Ebene hier vorne in der Mitte zu sehen ist, also Rhesos, der Thrakerkönig, der eingeschlafen ist und dem nachts dann tatsächlich jemand im Traum erscheint und wo es auch um den Raub seiner Rosse geht.
Wie passend, dass von 3 weltweit bekannten bildlichen Darstellungen des Pferderaubs durch Odysseus 2 auf den geraubten Vasen, jenen eben in Berlin, zu finden sind. Nun gehen sie also zurück in ihre Heimat, die Rückgabe erfolgt aber mit der Vereinbarung, den gegenseitigen Austausch von Leihgaben zu verstärken. Giacomo Medici wurde 2004 zu 10 Jahren Haft und einer Strafe von 10 Millionen Euro verurteilt. Doch aufgrund eines Verfahrensfehlers wurde er wieder freigesprochen, ohne aber die Strafsumme zurückzubekommen. Heute wäre ein vergleichbarer Ankauf durch ein Museum nicht mehr möglich. Dennoch floriert der Markt für Raubgrabungen weiterhin. Allein 2022 beschlagnahmte eine Spezialeinheit der italienischen Carabinieri über 80.000 Kunstgegenstände aus Raubgrabungen, die meisten davon in Sizilien.
Unglaublich. Raubkunst der sogenannten Medici-Verschwörung wird jetzt aber an Italien zurückgegeben. Aus Berlin berichtete Thomas Fitzel. Was die gedruckten Feuilletons am Freitag umtreibt, bringt Hans von Trotha auf den Punkt.
Für die FAZ spürt Gina Thomas der Frage nach, welche Klischees die Länder erfüllen, gegen die Deutschland bei der EM antritt. Wobei sie es interessanterweise umgekehrt formuliert, also die bei der EM gegen Deutschland antreten. Sie meint natürlich Schottland. Und outet ganz nebenbei den Erfinder von Witzen nach dem Muster: ein Engländer, ein Waliser, ein Ire und ein Schotte. Es ist kein geringerer als Shakespeare. So mögen wir es, wenn Großbritannien in unseren Feuilletons auftaucht, immer schon ganz oben. O wie oben, so hieß ein Buch des Publizisten Bernd Engelmann Anfang der 80er, Untertitel: Wie man es schafft, ganz O zu sein. Dazu muss man erst einmal definieren, wo oben ist. Eine neue ARD-Serie, die eigentlich eine ausgemusterte Sky-Serie ist, gibt schon im Titel Orientierungshilfe. Wo wir sind, ist oben. Es geht um politische Lobbyisten in Berlin. Vielleicht schon Grund genug für die schlechte Laune, die Jan Freitag in der Süddeutschen zu Protokoll gibt. Dass die ARD hier als Resterampe für neuen Krempel diente, schreibt er, dafür reicht ein kurzer Blick in den Achtteiler, den der Bezahlkanal Sky nicht mehr brauchen kann, seit er sich vom deutschsprachigen Markt zurückgezogen hat. Mit dem Kauf verzwergt sich das erste zum gebührenfinanzierten Trödelmarkt für kommerziellen Plunder. Heike Huppertz schwärmt in der FAZ über den kommerziellen Plunder. Aufregend gefilmt, musikalisch geschnitten. Man will gar nicht aufhören zu schauen. Warnt allerdings, zum Ende hin verliert der Witz an Schärfe, weil, wie in Deutschland anscheinend unerlässlich, ein Familienkonflikt für die dramatisch-tragische Zusatznote sorgen muss. Elmar Krekeler stellt in der Welt zwar auch fest, die ARD hat die Serie von Sky übernommen, ruft aber hinterher, was für ein Glück, was für ein Skandal, und resümiert mit Blick auf die nächsten Wochen: man kann, wo wir sind, ist oben, dank der ARD-Mediathek zum Glück immer schauen, wenn im Sommermärchen 2.0 mal wieder die Schafskälte über die Fanmeilen der Republik pfeift. Oder gar die falschen oben landen, die Schotten womöglich. Aber so richtig nach oben schaut nur Thomas Steinfeld. und spricht sie aus. Die einzige Frage, die sich da wirklich stellt. Ist da jemand? Fast eine ganze Feuilletonseite lang stemmt er sich in der Süddeutschen, natürlich auf philosophisch-literarischer Grundlage, gegen das lapidare Nö, mit dem sich die US-Regierung gerade aus der Ufologie zu verabschieden versucht hat. Anfang März veröffentlichte das Verteidigungsministerium der USA einen Bericht, in dem alle Gerüchte zurückgewiesen wurden, man habe je etwas mit UFOs zu tun gehabt. Keine staatliche Institution habe je versucht, mit Wesen aus dem All in Verbindung zu treten oder sich gar um deren Technik bemüht. Steinfeld sieht darin den Versuch des Pentagon, den seit Jahrzehnten immer wieder neu kolportierten Gerüchten, es verfüge nicht nur über Wracks abgestürzter Raumschiffe, sondern auch über die Leichen ihrer Piloten, ein Ende zu machen. Dass das nicht so einfach ist, zeigt auch Thomas Steinfelds Blick nach oben. In der Idee der UFOs seien, analysiert er, zwei Überschreitungen verknüpft, die meist getrennt gedacht worden waren, die Ausweitung der Zeit und die Ausweitung des Raums. Jedoch, die Hoffnung, der Raum sei für den Menschen ebenso grenzenlos wie die Zukunft, ging in der Zwischenzeit verloren. Die bemannte Raumfahrt ist, soweit sie überhaupt noch betrieben werden soll, ein kommerzielles Unternehmen. Von der Zukunft will man angesichts von immer mehr und immer größeren Kriegen wie von Klimakatastrophen aller Orten möglichst wenig wissen. Und auf einen fernen Planeten umziehen will kaum mehr jemand, abgesehen vielleicht von Elon Musk. Und dann will da wirklich niemand mehr hin. Von wegen O wie oben. Thomas Steinfelds nüchternes Fazit lautet, wenn es jetzt doch keine Außerirdischen gibt, erübrigt sich auch der Blick nach oben. Was wir dann sehen auf der Erde? Uns selbst. Womit auf vertrackte Weise bewiesen wäre, was Sky ja nur behauptet hat, wo wir sind, ist oben.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.